NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Juni 1824. Der Geburtstag des deutschen Psychiaters Bernhard von Gudden.
Man sah damals am Grund des Sees, es war noch so, dass man stehen konnte, die Tritte der beiden und eine Stelle, wo also zahlreiche Tritte waren, die deutlich die war, in der ein Kampf stattgefunden hat. Die Untersuchung der Leichen hat auch Hinweise ergeben. Gudden hatte einen erheblichen Bluterguss an der rechten Schläfen- und Gesichtsseite, offenbar Folge eines Faustschlags. Er hat auch eine tiefe Kratzwunde im Gesicht gehabt und er war gewürgt worden. Beim König, der nicht verletzt war, zeigte die Leichenöffnung, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten war. Die Leiche Guddens wurde nicht geöffnet.
Er ist tot. König Ludwig II. Von Bayern, der Märchenkönig. Er, der die schönsten Schlösser Bayerns erbauen ließ, der seinen Wohnsitz in Neuschwanstein hatte, treibt tot im Starnberger See. Und neben ihm treibt die Leiche des Mannes, der erst vor weniger als 48 Stunden sein Arzt geworden ist, der das Gutachten unterzeichnet hat, das den König für geisteskrank erklärt und entmündigt. Bernhard von Gudden.
Mit 62 Jahren in unverminderter Frische und Gesundheit stand er auf der Höhe seines Lebens in unbestrittenem Ansehen der Fakultät, der Ärzteschaft und Bevölkerung Münchens, hochgeschätzt von der Regierung wie von dem Kreise seiner Fachgenossen.
Bei seinem Tod war Bernhard von Gudden Direktor der Münchner Kreisirrenanstalt und Professor für Psychiatrie. Als Obermedizinalrat saß er in dem Gremium, das die bayerische Regierung in allen medizinischen Fragen beriet. Einen Ruf nach Leipzig, der zur damaligen Zeit größten Universität Deutschlands, hatte er abgelehnt. Deshalb verlieh die bayerische Krone ihm einen Orden und den persönlichen Adel. Guddens wichtigste Aufgabe? Die Leitung der Kreisirrenanstalt, die 600 Patienten zu versorgen hatte. Aus einer Dienstanweisung an seine Ärzte.
Die Assistenzärzte sollen mit der vollen Kraft der Überzeugung an der Beseitigung des mechanischen Zwanges und der früher allgemein gebräuchlichen eingreifenden Disziplinarmittel, kalte Bäder, Duschen, sowie an der Vervollkommnung des Systems, der Milde und der Achtung und der Pflege jeder Regung geistiger Freiheit festhalten und sorgsam darüber wachen, dass in ihren Abteilungen jede Art von Zwang vermieden werde.
Heute mag eine solche Behandlung selbstverständlich erscheinen, doch Gudden wuchs in einer Zeit auf, in der Geisteskranke zuweilen mit grausamen Methoden behandelt wurden.
Handfesseln.
Fußfesseln.
Zwangsweste.
Zwangsstuhl.
Zwangsstehen.
Isolationszellen.
Kalte Duschen.
Kalte Bäder.
Heiße Eisen.
Essensentzug.
Ekelkur.
Brechreiz.
Elektroschocks.
Drehstuhl.
Kaliumsalbe.
Schädelöffnung.
Johann Bernhard Alois Gudden, heute vor 185 Jahren in Kleve geboren. Sein Vater, Brauerei- und Gutsbesitzer, er kann es sich leisten, den dritten seiner 7 Söhne auf die Universität in Bonn zu schicken. Auf Wunsch der Mutter schreibt sich Bernhard Gudden 1843 zunächst für katholische Theologie ein, doch schon nach einem halben Jahr wechselt er zur medizinischen Fakultät.
In Bonn gab es einen Internisten namens Nasse und dieser Internist hat sich interessiert für neurologische und psychiatrische Erkrankungen,
erzählt Heinz Häfner, emeritierter Professor für Psychiatrie.
Denn es gab ja das akademische Fach Psychiatrie noch kaum zu dieser Zeit. Es ist ja überhaupt erst als akademisches Fach im 19. Jahrhundert und im Übergang zum 20. Jahrhundert begründet worden. Und Nasse hat ihn offenbar motiviert, in diesem neuen Feld zu arbeiten oder sich zu interessieren. Das ist die einfachste Erklärung dafür.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Gudden promoviert im Revolutionsjahr 1848. Das Freiheitsstreben der Demokraten macht vor keinem gesellschaftlichen Thema Halt, auch nicht vor der Psychiatrie und der Versorgung psychisch Kranker. Gut möglich, dass Gooden hier erste Anregungen für seine wegweisenden Ideen bekommt.
Erste Station, Siegburg.
1849 geht Gooden als Assistenzarzt in die Irrenanstalt Siegburg im Rheinland. Dort herrschen noch die alten Zustände. Anstaltsleiter Maximilian Jacobi beschreibt sie in einem Brief an das zuständige Ministerium.
Die englische und die eskirolsche Zwangsjacke, den hallerandschen ledernen Leibgurt, das englische Schloss, der Zwangsstuhl, das Befestigen im Bett. Ferner das Zwangsstehen, Regen, Sturz- und Spritzbäder, Einsperrung im finstern Raum, Entziehung von Speisen und Einreibungen mit der Ortenriedschen Salbe.
Das Hauptproblem ist, dass die Anstalten alle total geschlossen waren. Es gab also nicht die Möglichkeit, nach Hause zu gehen und wiederzukommen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass psychische Krankheit in der Gesellschaft als etwas außerordentlich Negatives gesehen wurde, massiv stigmatisiert. Psychisch krank sein bedeutete im Grunde genommen nicht mehr als gleichberechtigter Bürger leben.
Zweite Station, Illenau.
1851 wird Gooden Assistenzarzt in der großherzoglich-badischen Irrenheil- und Pflegeanstalt in Illenau. Dort gibt es schon modernere Therapieansätze, zum Beispiel Garten- oder Werkstattarbeit. Und vor allem die Aufnahme sowohl heilbarer als auch chronisch kranker. Denn bisher wird unterteilt. Es gibt Heilanstalten für Patienten, die man für behandlungsfähig hält. Und es gibt Pflegeanstalten für die hoffnungslosen Fälle, bei denen man die Genesung für unmöglich hält.
Dritte Station, Werneck.
Gooden ist 31 Jahre alt, als ihm die Leitung einer eigenen Anstalt übertragen wird. Werneck im heutigen Unterfranken.
Von unserem Anstaltsleben will ich dir noch in Kürze berichten, dass es recht belebt und angenehm ist.
Guddens frisch angetraute Ehefrau Clarissa kommt mit nach Werneck. In schneller Folge schenkt sie ihm 9 Kinder. Von Anfang an lebt die Familie mit in der Anstalt, in engem Kontakt mit den Kranken.
In der Damenabteilung sind mehrere ausgezeichnete und liebenswürdige Persönlichkeiten vereint, worunter 3 höchst musikalische Talente und eine junge Frau, die, nachdem sie fast 9 Monate in höchstem Grade tobsüchtig und ängstlich aufgeregt war, nun plötzlich in raschen Schritten ihrer Genesung zueilt.
Rund um das ehemalige Schloss Werneck befinden sich großzügige Parkanlagen. Sie bieten reichlich Gelegenheit, die Patienten mit Arbeiten zu beschäftigen. Gooden gibt ihnen eine neue Bewegungsfreiheit. No restraint heißt das Prinzip, das er aus England übernimmt. Kein Zwang.
Aber höher noch als die Abschaffung des mechanischen Zwanges steht uns die Achtung, die Pflege und die Stärkung auch des kleinsten Restes der geistigen Freiheit und die Fernhaltung aller und jeder geistigen Vergewaltigung.
Das wesentliche Moment ist für Gooden die Zuwendung zum Patienten, zum psychiatrischen Patienten als Krankem, dem nicht mit Gewalt zu begegnen ist. Hört sich heute sehr einfach an, war damals keine Selbstverständlichkeit, sondern ein sehr großer Schritt.
Sagt Matthias Weber, Medizinhistoriker aus München. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt Gooden kein normales Pflegepersonal ein. Er setzt hingegen auf ehemalige Soldaten einer Sanitätskompanie. Seine Überlegung, die haben zwar Erfahrung im Umgang mit Kranken, kennen aber die drakonischen Maßnahmen anderer Anstalten nicht. Gooden hofft, dass sie dank ihres soldatischen Gehorsams schnell an seine Prinzipien gewöhnt werden.
Dadurch ändert sich natürlich die ganze Atmosphäre einer psychiatrischen Anstalt im 19. Jahrhundert. Und als Sekundäreffekt ändert sich auch der Ruf der Anstalten und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit.
Doch der Weg zu einer gewaltfreien Pflege ist noch weit. Gooden notiert:
In Werneck habe ich einmal, in Illenau aber wiederholt, gleichzeitig mit der Entdeckung einer frischen Ohrblutgeschwulst, frische Nageleinrisse vorgefunden. Der Schluss lag nahe, diejenigen, von denen die Nageleindrücke herrührten, auch für die Entstehung der Geschwulst verantwortlich zu machen. Die Untersuchung aber ergab, dass Wärter es gewesen waren, welche die Kranken so verletzt hatten.
Ähnliches schreibt er über die Entstehung von Rippenbrüchen und wendet sich damit gegen die herrschende Lehrmeinung, dass diese Verletzungen nicht Folge von Gewaltanwendung, sondern Symptome der Geisteskrankheit sind. Für Gooden ist klar, zu Gewalttaten kommt es, wenn das Personal überfordert ist. Mehr Pfleger pro Anstalt und bessere Bezahlung tun Not. Eine auch noch heute sehr aktuelle Forderung.
Vierte Station, Zürich.
Nach 14 Jahren in Werneck wird Gudden als Professor für Psychiatrie an die Universität Zürich gerufen. Seine große Leidenschaft ist die Hirnforschung, zu dieser Zeit noch ganz am Anfang, wie der Medizinhistoriker Matthias Weber weiß.
Natürlich war den Psychiatern damals bewusst, dass sie im Sinne der naturwissenschaftlichen Medizin eigentlich über sehr geringe Kenntnisse verfügen. Das lag nicht zuletzt daran, dass über die Struktur des zentralen Nervensystems zu wenig bekannt war. Und Gudden fällt nun genau in die erste Generation von Hirnforschern, die nun systematisch zunächst strukturelle Erkenntnisse über den Bau des Gehirns gewinnen.
Fünfte Station, München.
Nach einigen Querelen mit der Züricher Verwaltung geht er bereits 2 Jahre später nach München. Neben der Hirnforschung ist Gudden auch Direktor der Kreisirrenanstalt und ein anerkannter Psychiater. Als solcher wird er berufen, den psychisch kranken Prinzen Otto zu betreuen, den jüngeren Bruder des regierenden Königs Ludwigs II. Er kennt die Königsfamilie also schon, als er 1886 als staatlich bestellter Gutachter den Geisteszustand von König Ludwig beurteilen soll. Ohne persönliche Untersuchung, nur anhand von Akten.
Schon damals ist Gudden ja immer wieder vorgehalten worden, er habe seine Aussage nicht auf ausreichendes Datenmaterial gestützt. Dieser Vorwurf ist formal richtig, da es durchaus eine Grundregel des Begutachtungswesens in der Psychiatrie darstellt, den Kranken stets persönlich zu untersuchen.
Warum dieser Auftrag erteilt wird, ist klar. Die Königsfamilie und die bayerische Staatsregierung wollen Ludwig stürzen. Doch über ihre wahren Motive wird bis heute spekuliert. Will man Ludwig loswerden, weil er mittlerweile nicht nur sein Geld in teure Schlösser steckt, sondern dafür auch Millionen Mark Schulden macht? Weil er homosexuell ist? Oder weil er wirklich psychisch krank ist? Gudden jedenfalls stellt die Unzurechnungsfähigkeit des Königs fest und lässt ihn entmündigen. Medizinhistoriker Matthias Weber.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Gudden ein bayerischer Beamter war und es, glaube ich, nicht in seiner Persönlichkeit angelegt war, vor einer solchen Aufgabe zurückzuschrecken.
In einer nächtlichen Kutschfahrt bringt der König Ludwig nach Schloss Berg am Starnberger See. Dort lässt er ihn von Pflegern überwachen und geht mit ihm am See spazieren. Ein erster Therapieversuch?
Freiheit wollten sie mir rauben. Freiheit fand ich in den Fluten. Besser hier im Herz erstarren, als in Kerkerhaft verbluten.
Am zweiten Tag auf Schloss Berg kehren der König und der Irrenarzt nicht vom Spaziergang zurück. Als der Suchtrupp sie entdeckt, ist es zu spät. Ihre erstarrten Leichen schwimmen im Wasser. Wer war der Mann, der mit Ludwig II. Den Tod gefunden hat? Würden wir uns an Bernhard von Gudden heute noch erinnern, wenn sein Schicksal nicht mit dem des Königs von Bayern verknüpft wäre? Darüber sind sich auch die Experten uneins. Psychiatrieprofessor Heinz Häffner.
Also, ich glaube offen gestanden nicht nur. Es gibt natürlich lokale historische Traditionen und die Nachkommen pflegen dazu, ihre Vorfahren zu verherrlichen. Gudden hat keinen Beitrag zu psychiatrischen Therapien geleistet. Man muss ihm aber eindeutig das Verdienst zuerkennen, dass er sich energisch bemüht hat um die Humanisierung der Unterbringung der Kranken und des Umgangs mit ihnen.
Matthias Weber, Medizinhistoriker.
Wenn Sie diesen Anspruch, den Gudden mit größter Konsequenz an allen seinen Kliniken verwirklicht hat, mit der Realität vergleichen, so hat Gudden hier wirklich eine bleibende Leistung vollbracht.
Im Zeitzeichen erinnerten Helene Pawlitzki und Gesa Dördelmann an den deutschen Psychiater Bernhard von Gudden, der am 7. Juni 1824 geboren wurde. Der Beitrag entstand im Rahmen eines Semesterprojekts an der Technischen Universität Dortmund. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Fußballkrieg zwischen Honduras und El Salvador.
–
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.